Wusstet ihr, dass Omega-3-Fettsäuren die Schutzbarriere unseres Darms stärken? Die Schleimhäute unseres Darms dienen nämlich als Schutz vor Krankheitserregern und Schadstoffen und sind daher für unseren gesunden Darm sehr, sehr bedeutend. Da uns jetzt Leinöl und Walnüsse als Omega-3-Quellen nicht wirklich reichen, um den Tagesbedarf zu decken, greifen wir auf die hochdosierten Omega-3-Öle von Norsan zurück. Angenehm schmeckend, als flüssiges Öl oder als Kapseln unterwegs, sind die ideal in unseren Alltag zu integrieren. Mit dem Code EPIFOOD15 kannst du jetzt auf norsan.de direkt etwas sparen. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß bei unserer neuen Podcast-Folge.
Und einem wurde eigentlich eher eine Psychotherapie angeboten, als dass irgendwie eine Ernährungstherapie gemacht wurde, wo ich mir auch dachte, hey, das kann ja nicht wahr sein, dass ich noch nicht mal einen Tipp bekommen habe, was die Ernährung angeht.
Gesund essen im Alltag, trotz Verdauungsbeschwerden. Willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme. Willkommen zu unserem Podcast EpiFood Gesundheit und Genuss. Wir freuen uns, dass wir heute über ein Thema sprechen, das definitiv uns alle betrifft. In jeglicher Form. Ich glaube, jeder hatte mal so die ein oder andere Problemchen oder hat sie vielleicht noch. Und wir haben eine Expertin geladen, die uns hoffentlich hilft, diese kleinen Problemchen zu lindern. Und wir haben Dr. Luisa Werner hier. Wir kennen uns schon von Instagram, da ist sie nämlich auch ganz schön erfolgreich unterwegs. Und jetzt gebe ich doch direkt das Wort an dich, Luisa, und freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin gespannt, was die Folge so bringt und freue mich auf jeden Fall auf das Thema.
Sehr schön, sehr schön. Du bist ja schon auch auf Instagram so echt unterwegs mit Ernährungsmedizin. Vielleicht magst du ganz kurz mal so erzählen, wie du da reingekommen bist, so ein bisschen persönlich, weil es ist ja auch so, dass Verdauung hat dich ja auch persönlich beschäftigt, ne?
Ja, ich hatte ja schon während meines ganzen Medizinstudiums ziemliche Verdauungsbeschwerden. Das ging, glaube ich, über 4-5 Jahre, dass ich da am ehesten Richtung Reizdarmprobleme hatte aber auch diverse Intoleranzen von Histaminintoleranz, Glutensensitivität, Laktoseintoleranz, also viele, viele Dinge und FODMAP auch, vieles, was ich nicht vertragen habe. Und dann beschäftigt man sich, ich glaube, automatisch mehr mit den Themen, ob man möchte oder nicht, einfach weil man die Beschwerden loswerden will. Und bei uns im Medizinstudium ist Ernährung ja wahrlich kein großer Aspekt, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Ich glaube, bei mir im Studium 45 Minuten mal so eine kurze Vorlesung über Ernährung und sonst halt gar nichts. Und dann habe ich mich halt schon währenddessen sehr, sehr viel mit Ernährung beschäftigt und habe jetzt auch, nachdem ich vor 2 Jahren meinen Abschluss gemacht habe und meine Promotion, habe ich dann mit der Ausbildung zur Ernährungsmedizinerin angefangen. Genau, und da bin ich auch noch dabei und finde das Thema unglaublich interessant und bin dadurch unter anderem auch Gott sei Dank dann die Beschwerden losgeworden, aber finde das Thema halt einfach immer noch super spannend, weil man damit super viel sowohl Therapie machen kann, aber auch viel Prävention, was ich sehr, sehr wichtig finde.
Jetzt hast du schon ein paar Begriffe genannt, die, glaube ich, so manche Hörer, Hörerinnen irgendwie so ganz große Fragezeichen im Kopf haben. So FODMAP und alles Mögliche sind ja da schon ganz schön tief im Thema. Aber jetzt nochmal so zu dir, quasi mit der Ernährungsmedizin. Du hast eine persönliche Vorgeschichte, das hast du ja erzählt. Konnte man das Reizdarm nennen oder waren es einfach nur Verdauungsbeschwerden? Und wie hast du das persönlich in den Griff bekommen? Weil ich glaube, wir sind uns einig, das ist ein unfassbar individuelles Thema, aber wir versuchen trotzdem jetzt mal so ein kleines bisschen abzuklappern, von was könnte das denn alles generell kommen? Und deswegen erstmal die Frage, wie war es bei dir persönlich? Was war deine Geschichte sozusagen?
Also bei mir haben die Verdauungsbeschwerden, das habe ich dann leider erst im Nachhinein verstanden, das war eigentlich erst nach einer Asienreise hat das bei mir angefangen mit einem ziemlichen Magen-Darm-Infekt. Und es gibt ja auch das postinfektiöse Reizdarmsyndrom, was sozusagen nach so zum Beispiel nach einer salmonellen Enteritis, also wenn man irgendwie was gegessen hat, irgendwie vom Grillbuffet und danach gehen wir nicht weiter drauf ein, danach hat einen Magen-Darm-Infekt hat. danach kann es sein, dass sich ein Reizdarmsyndrom entwickelt. Und ich war auch die ganze Zeit, beziehungsweise diese Diagnose wurde mir halt die ganze Zeit auch gegeben, das Reizdarmsyndrom. Und ich selber bin auch während des Studiums die ganze Zeit von Ärzten und Ärztinnen hin und her getingelt. Und keiner konnte mir so wirklich helfen. Und einem wurde eigentlich eher eine Psychotherapie angeboten, als dass irgendwie eine Ernährungstherapie gemacht wurde, wo ich mir auch dachte, hey, das kann ja nicht wahr sein, dass ich noch nicht mal einen Tipp bekommen habe, was die Ernährung angeht, aber jetzt schon irgendwie der nächste Gastroenterologe mit einer Psychotherapie um die Ecke kommt, was super hilfreich sein kann, das auf jeden Fall, aber halt nicht nur. Ich fand es halt so schwierig, dass man da direkt abgestempelt wird. Und das mit dem Reizdarm, das ist ja eigentlich eine Ausschlussdiagnose. Da sollte ja vorher alles andere ausgeschlossen werden, dass man sicher sein kann, dass da keine andere Erkrankung hinterliegt. Und dann kann man sagen, okay, man hat ein Reizdarmsyndrom. Das heißt, man muss Sachen wie eine Laktoseintoleranz ausschließen, eine Fructoseintoleranz, da kann man einen Atemtest machen. Eine Dünndarmfehlbesiedlung kann man auch ausschließen mit einem Atemtest. Dann sollte man gegebenenfalls eine Magen- und Darmspiegelung machen, um auch eine Zöliakie auszuschließen. Das heißt, der Körper, also eine Zöliakie, da reagiert der eigene Körper auf Gluten, was sich unter anderem in Weizen befindet. Das ist so ein Protein. Und das sind solche Sachen, die man dann ausschließen muss. Mit der Darmspiegelung kann man zum Beispiel auch die ganzen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ausschließen, die Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, die halt sehr ähnliche Beschwerden machen können, gerade dieses Bauchschmerzen und Durchfall. Wobei die spezifischerweise auch noch zum Beispiel Gewichtsverlust mit drin haben oder auch blutigen Durchfall, da kann man das so ein bisschen differenzieren. Und das sind so ein paar Untersuchungen, die man auf jeden Fall vorher machen muss, um überhaupt sagen zu können, hey, ich habe einen Reizdarm und es wurden jegliche anderen Sachen schon mal ausgeschlossen. Das ist halt super, super wichtig. Bei mir war es im Endeffekt, ja, da hatten wir ja auch schon mal drüber gequatscht, ich hatte ja dann Lamblien, also ein Parasit im Darm, der auch zu so einer chronischen Darmentzündung geführt hat, also eine chronische Colitis, aber keine chronisch entzündliche Darmerkrankung, hat aber sehr ähnliche Symptome gemacht in dem Fall, genau.
Das ist ganz interessant, weil da hattest du auch gesagt und da habe ich mir gedacht, okay, wow, spannend, das war ja nichts, was in so einem normalen Stuhltest irgendwie dabei war, sondern das musste ja ganz explizit getestet werden, richtig?
Ja, also es ist sogar, wenn man sich die Leitlinien anschaut für Reizdarm und für Durchfallerkrankungen etc., steht da auch drin, man soll Lamblien mittesten. Da ist in unserer Leitlinie, ist glaube ich, eine Stuhlprobe ist das Ganze, wird so genannt, dass man eine Stuhlprobe auf Lamblien machen soll. In anderen Ländern ist es aber auch zum Beispiel drei Stuhlproben oder von drei Stuhlgängen in einer Probe, sodass man einfach so ein bisschen mehr Material sammelt, weil es sein kann, dass man bestimmte Parasiten gar nicht jedes Mal in der Stuhlprobe findet. Und das war bei mir auch der Fall, man hat sie halt gar nicht gesehen in der Stuhlprobe. Und es wurden öfters Stuhlproben abgenommen und immer wieder getestet, aber man hat halt gar nichts gefunden. Und dann war ich bei einer Ärztin, die funktionelle Medizin macht. Und da haben wir dann Antikörper im Blut getestet, was jetzt nicht so die klassische Leitlinie ist, aber das kann man auch mal machen. Zum Beispiel auch in Tropeninstituten wird es gemacht. Und da hat man dann gesehen, ah, okay, ich habe Antikörper da drauf. Und dann haben wir es therapiert und damit sind eigentlich meine Beschwerden komplett weggegangen.
Das ist schon auf jeden Fall, hört sich erstens nach einem langen Weg an und natürlich auch spannend, weil, wie du schon sagst, es gibt so viele verschiedene Gründe und Dinge und ich glaube, diesen Weg zu gehen, das kann auch echt auf die Psyche gehen, also weil du vorhin auch schon davon gesprochen hast, weil es ja dann oft so, naja, das bilden sie sich ein, ich glaube, das kennt man, oder auch sowas wie, naja, das ist der Stress, ja gut, es kann schon sein, dass der Stress es vielleicht verschlimmert oder dass diese Therapie Stress macht, ja, aber im Endeffekt muss es nicht unbedingt der Grund sein, das ist, ja, ich kenne viele Menschen, die das sehr belastet, mich hat das auch eine Zeit lang sehr belastet, weil ich auch Probleme hatte und nicht so ganz wusste, woher das kommt, bei mir war es dann Bakterienungleichgewicht, das ich dann wieder selbst hinbekommen habe mit Darmbakterien. Ich habe da auch eine Stuhlprobe gemacht. Das war dann auch der richtige Weg. Aber das kann einen zu Weißglut treiben. Das kann man schon mal so ganz ruhig sagen. Es ist tatsächlich auch so, dass im familiären Umfeld sowas wie Gallen- und Nierensteine dann auch so zu Bauchschmerzen geführt haben. Da wusste man auch nicht so ganz, woher kommt denn das jetzt? Und auch mal so als kleiner Tipp, vielleicht könnte das auch etwas sein, weil das tut auch so unglaublich weh und man denkt, es sind Verdauungsbeschwerden, aber im Endeffekt sind es komplette Bauchschmerzen, die aber zum Beispiel den Stuhlgang gar nicht beeinflussen. Ne?
Ja, auf jeden Fall super wichtig, sowas mit reinzubeziehen. Und das sieht man ja zum Beispiel, also zu den klassischen Untersuchungen, die hatte ich gerade vorher gar nicht aufgezählt, aber auf jeden Fall eine ganz gute Anamnese von einem Arzt, der sich mit Verdauungsbeschwerden oder Ärztin, die sich mit Verdauungsbeschwerden auskennt, ganz, ganz wichtig. Eine körperliche Untersuchung und dazu auch gerne die Ultraschalluntersuchung. Da würde man zum Beispiel Gallensteine oder auch Nierensteine, würde man da dann erkennen. Also super wichtig, dass man da drauf guckt und sowas mit ins Boot holt, was die Diagnosen angeht.
Jetzt reden wir ja schon drüber, jetzt können wir gleich mal direkt die Frage stellen, Verdauungsbeschwerden, ja, wie ermittle ich sie und wie ermittle ich, dass sie aus dem Magen-Darm, also aus dem Verdauungstrakt kommen?
Da ist es zum einen, was ich mal super, super hilfreich finde, ist da zum Beispiel ein Ernährungstagebuch zu schreiben, also immer zu schauen, okay, ich esse das und das um die Uhrzeit, in den Umständen jetzt irgendwie gestresst am PC oder nehme mir Zeit und setze mich irgendwie mit meinen Kollegen an den Tisch und danach, okay, habe ich Beschwerden, was für Symptome habe ich, wann treten die auf? Das finde ich super, super hilfreich, einfach so ein bisschen differenzieren, woher kommt das und wann kommt das, weil es bei manchen Leuten wirklich so ist, dass wenn sie einfach sehr gestresst essen, irgendwas to go oder während des Meetings, dann haben sie Verdauungsbeschwerden, aber wenn sie genau das Gleiche in Ruhe essen, funktioniert alles super gut. Das würde zum Beispiel schon mal sehr helfen, um so ein bisschen zu verstehen, okay, wie reagiert mein Körper überhaupt da drauf? Und dann Verdauungsbeschwerden von anderen Beschwerden, wie zum Beispiel Nierensteinen, abzugrenzen. Da ist natürlich hilfreich, sich jemanden dazu zu holen, wie zum Beispiel auch einen Arzt, der das Ganze so ein bisschen, oder Ärztin, besser eingrenzen kann. Weil unser Viszerale, also die ganzen Organe, die im Bauch liegen, die haben zwar ungefähr Orte, wo man den Schmerz lokalisieren kann, aber es muss nicht immer hundertprozentig stimmen. Und manchmal kann zum Beispiel auch ein Bauchschmerz von Rückenschmerzen oder Ähnliches kommen, weil das ungefähr an die Stelle zieht, sodass es nicht immer hundertprozentig heißen muss, okay, im linken Oberbauch tut's weh, das kann nur der Magen sein. Dass man da so ein bisschen differenziert und mal einfach jemanden mit ins Boot holt, damit man sich das zusammen anschaut und weiß, okay, kommt's wirklich daher? Und dann gibt's natürlich so Klassiker wie Sodbrennen, sauer aufstoßen, nüchtern Schmerz, würde zum Beispiel für entweder nur Sodbrennen oder auch für eine Gastritis, also für eine Magenschleimhautentzündung sprechen. Gerade dieser nüchtern Schmerz ist immer ganz typisch. Das heißt, wenn man lange nichts gegessen hat, die Personen haben so einen Hunger, der so ein stechender Schmerz ist, also ein richtig stechender Hungerschmerz. Und dann essen die eine Kleinigkeit und dann geht das auch wieder. Das wird ganz oft irgendwie vertan, okay, ich habe einfach nur extrem viel Hunger, aber ganz oft ist das dieser nüchtern Schmerz von der Magenschleimhautentzündung. Und so kann man sich peu à peu durch das Verdauungssystem eigentlich durcharbeiten, weil dann doch jeder Teil vom Verdauungssystem einen spezifischen Schmerz hat. Wenn man das so aufteilen mag. Zum Beispiel, wenn man Milchprodukte isst und die nicht verdauen kann, da sitzt ja die Laktase, das ist das Enzym, um Milchzucker abzubauen. Das brauchen wir und das nimmt im Alter etwas ab, sodass man mit dem Alter natürlicherweise einfach ein bisschen weniger Milchprodukte gut verträgt. Und wenn man dieses Enzym nicht hat, das sitzt im Dünndarm, dann rauscht dieser Zucker, dieser Milchzucker einfach so durch den Dünn- und auch durch den Dickdarm und wird dann da verstoffwechselt von den Darmbakterien im Dickdarm und kann dann auch zu Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall führen. Und da kann man eigentlich eine riesige Palette auffahren und immer unterschiedlich schauen, was das jetzt gerade sein könnte. Und da finde ich gerade wieder dieses Ernährungstagebuch so hilfreich. Zum Beispiel bei Sachen wie Histamin ist das unglaublich komplex, weil Histamin nicht immer nur Symptome im Verdauungstrakt auslöst, sondern das kann zum Beispiel auch zu Müdigkeit führen oder zu Ausschlag auf der Haut. Und das kann man nicht immer direkt auf das Essen zurückführen, wie zum Beispiel klassisch, ich esse was und habe danach Durchfall. Das ist ja relativ typisch und einfach zu diagnostizieren in dem Fall.
Jetzt ist es ja so, dass man auch so Schmerztabletten, Magensäurehemmer, so kleine Alltagshelferchen, die man ja so gerne in der Handtasche hat, wenn es dann halt irgendwie gerade mal so sticht, sage ich jetzt mal. Was würdest du dazu sagen? Also vor allem bei Magensäurehemmer habe ich ja schon ehrlicherweise eine vorgefestigte Meinung, die ich dann direkt später mal anhänge. Aber was sagst du dazu?
Ich bin ein bisschen gespalten, weil diese Medikamente sind unglaublich wichtig und wir können ziemlich froh sein, dass wir zum einen Schmerztabletten haben und auch, dass wir Magensäurehämmer haben. Die brauchen wir für viele, viele Situationen. Aber beide werden aus meiner Sicht zu häufig in Situationen benutzt, wo man sie eigentlich gar nicht braucht. Und dann haben sie oftmals negative Konsequenzen, die wir eigentlich hätten verhindern können. Genauso wie zum Beispiel, wenn man relativ schnell Ibuprofen nimmt oder auch Leute, das sehe ich leider auch immer häufig, die dann irgendwie Alkohol trinken und dann präventiv in Anführungszeichen schon mal Ibuprofen nehmen gegen den Kopfschmerz. Das ist so der Killer für den Magen, weil sowohl Ibuprofen als auch Alkohol die Magensäureproduktion stärkt und also verstärkt und dadurch Magenulzere entstehen können. Und das kann zu einer Magenschleimhautentzündung führen. Und das ist halt so das Typische von Ibuprofen zum Beispiel, diese Magenschleimhautentzündung, weil das einfach sehr stark auf den Magen geht. Und das Gleiche auch von den Magensäurehämmern. Zum einen brauchen wir sie in einigen Fällen, wenn man zum Beispiel Entzündungen an der Speiseröhre hat oder Ähnliches, ist es ganz wichtig, dass wir das nehmen, weil das kann sogar zu Krebsvorstufen kommen, wenn dann zu oft die Magensäure sozusagen diese Schleimhaut in der Speiseröhre zu sehr angreift. Und dann ist es ja wichtig, dass man Magensäureblocker nimmt. Aber häufig nimmt man sie viel zu lange und sie werden auch, das merke ich auch in der Klinik, viel zu schnell verschrieben. Und da gibt's auch immer wieder im Ärzteblatt etc. Aufrufe, Achtung, bitte denkt dran, diese Magensäureblocker wieder rauszunehmen, weil sie halt doch auch gewisse Nachteile haben.
Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich und ich habe letztens einen Podcast-Partner gehabt, einen Experte für Eiweiß, Proteine also. Und da ging es dann um Magensäurehämmer. Wir sind irgendwie auf das Thema gekommen. Und da hat er auch zu bedenken gegeben, wie du schon sagtest, es wird sehr schnell zu lange genommen. Und da ist auch das Problem, dass wir dann gewisse Proteine nicht mehr aufnehmen können. Also wir sind dann nicht mehr in der Lage, die zu spalten. Und da habe ich ja so gar nicht dran gedacht.
Genau.
Aber fand das dann natürlich total smart. Also es fehlen dann einfach Aminosäuren. Aminosäuren sind quasi Proteinstückchen, Teile von den Proteinen, sage ich jetzt mal so ganz laienhaft. Und da kann es natürlich zu allem Möglichen dann führen, weil Proteine nun mal unsere Körperbausteine sind. Also auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, finde ich.
Nur ein kleiner Input dazu noch. Da geht es darum, dass man einen bestimmten pH-Wert sowohl im Magen als auch dann im Dünndarm braucht, damit die ganzen Enzyme aktiviert werden können. Unsere Bauchspeicheldrüse, die gibt ja die ganzen Enzyme sozusagen mit dem Verdauungssaft, nennen wir es mal so, in den Dünndarm. Und wenn der pH-Wert da nicht richtig ist, können diese Enzyme nicht aktiviert werden und dadurch können sie dann zum Beispiel das Protein gar nicht zersetzen, sodass wir es nicht aufnehmen können. Und dazu kann es natürlich dann auch zu Mangelerkrankungen kommen.
Sieht man mal doch, so diese kleinen Tablettchen, die man sich dann so immer so einfach mal so ganz schnell reinzimmert, sage ich jetzt mal, dann vielleicht doch schwerwiegendere Folgen haben können, als man denkt, ne? Nun gut, was sind denn so die Top-3-Tipps, um unsere Verdauung täglich zu unterstützen? Ich habe vorhin schon hingehört, dass auf jeden Fall gesagt, gut kauen. Das ist ja auch etwas und das ist so witzig, weil natürlich weiß ich das, aber ich bin halt trotzdem so, nenne mich den schnellsten Esser der Welt. Warum auch immer. Ich habe teilweise wirklich, bilde ich mir ein, mir schmeckt das Essen besser, wenn ich schnell esse. Also ich muss mich, also ich auch, obwohl ich es weiß, muss mich so zwingen, das zu tun, wirklich. Weil ich sonst auch echt so, also mir ein Furz quer liegt, das kann man schon mal so sagen. Was würdest du sagen, welche Tipps kann man noch befolgen?
Auf jeden Fall genug Ballaststoffe, das ist ja immer so das A und O, was runtergebeten wird, weil wir alle zu wenig Ballaststoffe essen leider. Es wird empfohlen, mindestens 30 Gramm Ballaststoffe zu essen. Und ich glaube, was hatte ich letztes Mal gesehen? Ich glaube, wir kommen so im Schnitt auf 18, 19 Gramm pro Tag. Also die deutsche Bevölkerung. Und Ballaststoffe, wo befindet sich das alles? In Gemüse natürlich, in Obst auch etwas, dann in den ganzen Vollkornprodukten. Und das ist super wichtig, weil Ballaststoffe nicht nur unsere Darmflora füttert, sondern eine bestimmte Art von Ballaststoffen quellt auch auf. Und dadurch haben wir mehr Stuhlvolumen und dadurch können wir einfach viel einfacher auf die Toilette gehen. Das ist super wichtig, dass man da einfach möglichst viel Obst, Gemüse und Vollkorn isst. Dann Bewegung, sehe ich auch ganz häufig, dass halt viele Leute einfach den ganzen Tag nur sitzen, dann keinen Sport machen und eigentlich vom Bürostuhl aufs Sofa und dann wieder ins Bett fallen. Und unser Darm braucht auch ein bisschen Bewegung, beziehungsweise das kann das Ganze einfach ankurbeln, sei es ein Spaziergang in der Mittagspause oder auch von extern eine kleine Bauchmassage. Auch das kann manchmal bei Verstopfung helfen und sozusagen Darmbewegungen ein bisschen ankurbeln. Sowas kann auf jeden Fall gut helfen. Dann Basics wie genügend trinken ist natürlich super, super wichtig. Aber ich glaube, wenn ich mich auf drei fokussieren müsste, dann wäre es auf jeden Fall Ballaststoffe, Bewegung und gut kauen.
Was sagst du zum Trinken während dem Essen? Da scheiden sich nämlich auch die Geister. Ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die während dem Essen überhaupt nicht gerne trinken. Also ich mag es auch einfach nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass erstens mein Essen irgendwie verwässert, also nicht im guten Sinne, sondern eher im schlechten. Und ich habe auch das Gefühl, dass es meiner Verdauung nicht wirklich gut tut. Was ist da deine Sicht der Dinge?
Ich glaube, das wird halt immer gesagt bezüglich nicht zu viel trinken, damit man die Magensäure nicht verdünnt. Super individuell. Die einen vertragen es halt richtig gut, dazu viel zu trinken und die anderen nicht. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Manche trinken ja dann einfach irgendwie einen Liter Wasser vor dem Essen. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht verdauungsfördernd, zumindest nicht für die meisten. Aber wenn man ein Glas Wasser zum Essen dazu trinkt, vollkommen okay.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt kommen wir mal zum Thema Trägerdarm. Ja, also so Sachen, Verstopfung, harter Stuhl, nicht regelmäßig. Ich höre oft davon, dass häufiger, und das ist vielleicht auch nur meine Sicht der Dinge, aber ich habe das Gefühl, dass mehr Frauen darunter leiden als Männer. Vielleicht berichtige mich, vielleicht ist das nur falsch und nur mein Eindruck, aber ich höre das tatsächlich immer öfters und würde mich mal interessieren, gibt es da irgendwelche Tipps oder woran kann es auch liegen?
Also insgesamt leiden Frauen häufiger an Verdauungsbeschwerden als Männer es tun. Zumindest laut Berichterstattung, wenn man sich da die Zahlen anschaut. Und gerade zum Beispiel in Situationen wie Schwangerschaft oder auch nicht Patientinnen, sondern auch Frauen, oder Personen, die an PMS leiden, da kommen auch Verstopfungen immer mal ganz gerne vor. Und da auch gerade die Dinge, die ich eigentlich schon aufgezählt hatte, auch mit der Bewegung, auch mit den Ballaststoffen, auch mit dem richtig Kauen, mit dem genug Trinken, ist es super wichtig. Aber auch sich morgens Zeit nehmen, das ist auch ein ganz, ganz großer Tipp, den ich gerne mitgebe, weil sich viele Leute dann so stressen, oh, das muss jetzt irgendwie innerhalb dieser 10 Minuten passen und jetzt oder nie. Und dann ist man schon so gestresst, setzt sich irgendwie auf die Toilette und dann geht auch gar nichts. Also ich kann da echt empfehlen, nehmt euch eine halbe Stunde Zeit, frühstückt ausgiebig oder so viel, wie ihr frühstücken wollt, trinkt irgendwie einen Kaffee, das kann das Ganze auch nochmal unterstützen. Und dann nehmt euch die Zeit und blockiert euch die Zeit, dass ihr da allein im Bad sein könnt, damit man auch ganz normal auf die Toilette gehen kann und nicht irgendwie innerhalb von 2 Minuten schnell dann irgendwie seinen Stuhlgang haben soll. Und dann führt es dann doch relativ häufig zu Verstopfungen, wenn man sich da einfach nicht die Zeit nimmt.
Es hört sich so an, wie eigentlich der Alltag von verdammt vielen Leuten ist, weil irgendwie so gefühlt unser Leben genauso strukturiert ist, wie du es gerade gesagt hast. Muss irgendwie um 9:00 irgendwie hat man einen Termin und dann denkt man sich, ja bravo, ich kenne da so einige Jour fixe, wo dann einer von uns schreibt, weil bei uns ist das natürlich ein offenes Thema in der Firma, ich sitze noch auf der Schüssel, bin gleich da. Aber wie gesagt, wir sind da ja auch ein bisschen offener damit. Jetzt kommen wir mal zum Gegenteil. Durchfall. Was ist jetzt ein Auslöser von Durchfall? Da gibt es ja mehrere natürlich. Was kann ich da tun? Und jetzt auch noch ein wichtiges Thema, wann muss ich zum Arzt?
Was heißt erstmal Durchfall? Nehmen wir erstmal die tolle Definition. Mehr als dreimal am Tag flüssiger Stuhlgang. Ab dann ist es Durchfall für uns Mediziner. Und das kann zum einen durch einen Magen-Darm-Infekt kommen, sowas wie Norovirus oder wie die Salmonellen, die ich vorher genannt habe. Das ist dann meistens für ein bis ein paar Tage, dass man Durchfall hat. Und dann können natürlich auch noch Auslöser wie Stress dazu kommen, wie die Periode bei Frauen. Das kann auch ein Auslöser sein. Das kommt ganz häufig vor, dass man während der Periode auch noch Durchfall hat. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, natürlich auch ein Reizdarm etc. kann zu Durchfall führen. Und wann sollte man zum Arzt gehen? Zum einen, wenn der Durchfall über mehr als einige Tage anhält, dann ist es ganz wichtig, dass man mal zum Arzt geht. Nach irgendwie 1-2 Tagen Durchfall muss man jetzt noch nicht unbedingt zum Arzt, aber wenn das irgendwie länger, sagen wir mal 5 Tage oder ähnliches anhält, sollte man auf jeden Fall mal zum Arzt gehen. Und wenn es häufiger im Monat vorkommt, auch ganz wichtig, dass man da ein paar Sachen abklärt, warum man denn so häufig Durchfall hat. Zum Beispiel auch bei den ganzen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind Blutauflagerungen ganz typisch. Sehr schleimiger Stuhlgang ist da auch typisch, dass man solche Warnsignale sozusagen nicht übersieht. Genau. Mhm. Also da würde ich sagen, dass man auf jeden Fall zum Arzt gehen soll.
Verstehe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, auch wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, wenn jetzt Probleme bestehen in Form von jeglichen Dingen, die wir jetzt hier schon genannt haben, ja, Reizdarm, Verdauung, Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung die ganze Zeit. Also ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll und ich weiß auch gar nicht, wie ich mir selbst helfen kann. Wo finde ich jetzt überhaupt Unterstützung, wenn es um das Thema Verdauungsbeschwerden oder auch Reizdarm geht? Also was würdest du sagen, wäre jetzt sozusagen die Patienten-Journey, sage ich jetzt mal, ne? So, das machst du als erstes, das machst du als zweites und das machst du als drittes. Weil man denkt sich ja, ich habe immer so das Gefühl, entweder du gehst jetzt, viele gehen ja zum Arzt und da wollen sie quasi die Non-Plus-Ultra-Lösung. Am besten Fall natürlich so the Wonder-Pill oder halt wenigstens auch eine Diagnose, ne? Und wenn sie keine haben, ist es natürlich erstmal unbefriedigend, aber was machen sie dann? Ich habe das Gefühl, dass da sich noch diese Journey, diese Reise sehr, sehr unterscheidet und viele überhaupt nicht wissen, wo fange ich an, wie kann ich mir selber auch helfen, weil das ist ein super wichtiges Thema, finde ich, weil viele verlassen sich ja zu sehr, es wird besser, habe ich das Gefühl, aber man verlässt sich dann doch noch zu sehr aufs Gegenüber, auf Arzt, Ärztin, naja, das regeln die schon, das gucken wir mal. Aber ich muss ja selber, ich kenne ja meinen Körper, ich bin mit meinem Körper jeden Tag hier unterwegs, sage ich jetzt mal. Ich muss ja eigentlich bei mir selber anfangen. Was würdest du empfehlen, und zwar als smoothen Einstieg in diese Journey?
Also zum Arzt gehen ist auf jeden Fall der erste oder zur Ärztin der erste richtige Schritt, einfach um diese ganzen Sachen, die ich schon aufgezählt hatte, auszuschließen, weil eine Zöliakie oder so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung wie Morbus Crohn sollte man auf jeden Fall abklären, weil das einfach langfristig ziemliche Folgen haben kann. Deswegen mein erster, also wenn ich sozusagen nochmal anfangen würde, würde ich auch auf jeden Fall erstmal zur Hausärztin gehen, dann die ganzen Untersuchungen durchführen lassen, wenn das Ganze schon so lange geht mit den ganzen Symptomen, dass man eine Magenspiegelung macht, eine Darmspiegelung, Laktose, Fructose etc. das Ganze abklärt. Wenn da nichts rauskommt, mal eine Ernährungsberatung, das kann man natürlich auch schon gleichzeitig machen, das gibt auf jeden Fall auch Sinn, da wird das Ganze oftmals von den Krankenkassen bezuschusst, da kann man einen Antrag stellen, das habe ich zum Beispiel in der Praxis auch mal den Patientinnen empfohlen, die gekommen sind, dass man das Ganze nochmal hat, damit man jemanden dabei hat, der einen begleitet und sich einfach gut damit auskennt. Und dann einmal natürlich selbst sich auch einlesen. Ich freue mich immer sehr darüber, wenn die Patienten auch informiert sind und auch noch Input geben, dass man sich als Arzt damit auch etwas besser beschäftigen kann, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, nicht jeder Arzt kennt sich mit dem Thema gut aus und auch die Gastroenterologen, die ja da den Hauptfokus Darm und Magen haben, da kennt sich auch nicht besonders, also nicht jeder wirklich gut mit dem Reizdarm aus. Und dass man da versucht, jemanden zu finden, der sich da schon drauf spezialisiert hat, auch auf Reizdarm. Das kann sowohl ein Gastroenterologe sein, das kann ein Allgemeinmediziner sein, aber das kann zum Beispiel auch in der funktionellen Medizin sein. Da ist man oft, also in der funktionellen und /präventive Medizin, ist man da auch oftmals sehr gut aufgehoben.
Jetzt würde mich auch interessieren, weil es auch ein Thema ist, mit dem ich mich ja beschäftigt habe, mit dem ich persönlich weitergekommen bin. Das hatte ich zur Einleitung schon gesagt, da ich eine Stuhlprobe gemacht habe. Ich habe das quasi so auf eigene Kosten gemacht. Mich hat einfach mein Mikrobiom, also quasi die Gesamtheit meiner Darmbakterien interessiert. Man muss nämlich dazu sagen, es gibt ja mehrere Stuhlanalysen, die man machen kann. Es gibt ja die sozusagen auf krankmachende Bakterien, Parasiten, Viren. Das kann man beim Arzt machen. Das ist ja ein einstelliger Betrag, also ein einstelliger Prozentsatz von Teilen der Bakterien, Viren, die wir im Körper haben. Und dann der andere Rest, also quasi 80-90% davon, ist ja sind ja ganz andere Bakterien. Und die haben mich interessiert, weil das Verhältnis von denen, und das weiß man ja mittlerweile, und das ist in der Mikrobiomwissenschaft halt nun mal so so gang und gäbe, können uns in jeglichen Teilen unseres Lebens beeinflussen. Und ich persönlich, ich gehe ja schon so weit, dass ich sage, ich finde auch, dass es fast schon Teil des Charakters ist. Ich habe nämlich dann eine ganz interessante Studie mal gelesen von Senioren, deren Mikrobiom sehr klein, also wenig vielfältig, so muss man es sagen. Ja, umso vielfältig, umso mehr Bakterien wir quasi beherbergen, umso mehr Pflanzen wir in unserem Wald haben. Also man kann es immer ganz gut vergleichen, finde ich, mit so einem Biotop, mit so ganz vielen verschiedenen Pflanzen, die dort sind, umso gesünder ist es sozusagen und umso weniger, umso monokulturmäßiger es dort zustatten geht, umso ungünstiger ist es eigentlich. Und bei den Senioren hat man festgestellt, dass die auch weniger sozial sind. Und das fand ich unfassbar spannend, weil das spricht ja mehr oder minder von einem Charakter, also auch von einem Verhalten von den Menschen. Und das hat mich, wie gesagt, einfach interessiert und ich konnte damit aber auch wirklich täglich aufs Klo gehen, also wirklich auch diese Hard Facts, die du schon genannt hast, die haben es mir, also die, da hatte ich einfach so, das hat es mir vereinfacht. Und es gibt wahnsinnig viele Darmbakterien, Probiotika, Präbiotika, Symbiotika, Gedöns, was man sich alles reinpfeffern kann, Leute. Also da muss man wirklich gucken, welches Produkt passt zu mir, welche Bakterienstämme könnten jetzt zu meinem Mikrobiom passen, denn tatsächlich passen nicht immer alle. Und ich finde, diese Message kommt sehr selten an. Oder wie siehst du das?
Ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen bei dem Thema, einfach weil wir noch deutlich mehr gute Studien dazu brauchen, auch gute Studien am Menschen dazu brauchen, wie sich das Ganze denn verhält. Und das, was du schon gemeint hast, von wegen je diverser das Mikrobiom ist, desto gesünder, das ist auf jeden Fall schon mal ein super wichtiger Key-Fact und den kann man auch prima mit gesunder und abwechslungsreicher Ernährung unterstützen. Und was ich auch super spannend finde, ist, dass sich das Mikrobiom halt auch relativ schnell an neue Lebensumstände anpasst. Also wenn wir zum Beispiel jetzt eine Woche nach Südostasien fliegen, ist unser Mikrobiom nach 1-2 Wochen, sieht es schon anders aus, als wenn wir hier weiter in Deutschland unser normales Essen gegessen haben. Dass sich das Mikrobiom also relativ schnell daran anpasst, was es denn als Futter bekommt, finde ich super, super interessant. Und dass man mittlerweile immer mehr herausfindet, welche Sachen denn oder welche Bakterienstämme wichtig sind, von welchen wir mehr haben sollten und von welchen weniger. Und da ist es aber immer noch teils schwierig, genau zu sagen, hey, genau der Bakterienstamm fehlt dir jetzt, den musst du einnehmen. Und dann ist auch die Frage, selbst wenn du ihn einnimmst, siedelt er sich denn überhaupt an bei dir? Mhm. Deswegen, da braucht man einfach noch mehr Studien. Aber ich glaube, das ist ein super interessantes Thema und bringt noch extrem viel Potenzial mit sich. Deswegen freue ich mich darauf, was sich da in den nächsten Jahren noch entwickelt und wie man da auch genau solche Sachen wie Verdauungsbeschwerden, aber auch viele andere Erkrankungen therapieren und behandeln kann.
Was ich auch spannend finde, weil wir ja gesagt haben, so Bakterien quasi, die ja noch so in dem Sinne so unerforscht, ich finde auch so die Darmperistaltik, so ganz genau weiß man ja noch nicht, wie sich quasi die Darmbewegung irgendwie, also nach was die folgt. Man weiß ja ungefähr, okay, wie funktioniert's, aber die ist ja teilweise, also ich würde mal wissenschaftlich wahrscheinlich sogar willkürlich, würde ich es bezeichnen. Klar, die bewegt sich, es ist klar, aber man weiß noch nicht so ganz, wie, warum, wann. Ist das richtig?
Zumindest ist so auch mein aktueller Wissensstand, aber da müsste ich mich sonst auch noch mal genauer einlesen. Da bin ich jetzt gerade nicht in die ganz aktuellen Studien eingelesen.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich eben auch das gelesen habe, dass auch zum Beispiel bei, dass man quasi, also wenn man sozusagen die Darmwand berührt, ja, so, also man zum Beispiel bei so einer Magen-Darm-Spiegelung zum Beispiel, das ist halt, das ist ja auch die Peristaltik sozusagen beeinflusst. Und ich finde das total spannend, dass eben das und da, auf was ich da eigentlich hinaus will, ist natürlich Vagus, also der Vagusnerv, diese Darm-Hirn-Achse. Und halt auch die Psyche, die halt tatsächlich dann doch körperlich mehr mitspielt, als man eben denkt. Wenn man sagt mal so, okay, da spielt jetzt Stress mit. Ja, genau, aber er spielt auch körperlich mit. Also nicht nur auf dieser psychischen Ebene, sondern es ist tatsächlich die körperliche Verbindung da. Sie ist existent und sie kann sozusagen die Darmperistaltik in dem Sinne negativ wie positiv tatsächlich beeinflussen. Das ist ja auch sowas wie Schmetterlinge im Bauch. Das fühlt man ja wirklich, ne? Und da ändert sich's ja. Das finde ich auch wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und da gibt's ja auch schöne Vagusnervübungen, also wirklich so sein Parasympathikus, also so unser, wir haben so das vegetative Nervensystem. Und wenn wir so ganz aktiv sind, dann ist der Sympathikus sozusagen so dieser Fight or Flight, sag ich das gerade richtig? Ich glaube, du kannst es auch ganz gut erklären. Also in Ruhe und in Aktivität sozusagen. Und da wechseln sich immer so Sympathikus, Parasympathikus. Und ich glaube, der Darm spielt da total mit. Und ich glaube auch in Sachen von Sauerstoff, unser Darm braucht ja auch so eine gewisse Art von Sauerstoff, um irgendwie Sachen verdauen zu können. Ich habe das zum Beispiel gelesen bei Muskelkater zum Beispiel oder auch Verdauung bei Extremsportlern, dass die halt dann teilweise, wenn man total viel Sport macht, der Darm so wenig Sauerstoff hat, dass er eben gar nicht mehr so richtig verdauen kann.
Ja, das gibt's auch, den Runner's Gut nennt man das, glaube ich. Wenn es zu sehr dann in die Laktatproduktion geht und die Personen haben dann auch oftmals starken Durchfall, ganz plötzlich während ihrer Übungen, zum Beispiel während man einen Marathon läuft oder ähnliches, dass man da dann plötzlich starke Verdauungsbeschwerden bekommt. Und bezüglich Sympathikus und Parasympathikus und Verdauungsbeschwerden finde ich es auch super wichtig. Da gab es die eine Studie, wo Probanden Fernsehen geguckt haben. Die einen haben gar nicht geguckt, die anderen haben irgendwie eine Tierdoku geschaut und die anderen einen Actionfilm. Und man hat gesehen, dass sowohl die Tierdoku, die total ruhig und entspannt war, als auch der Actionfilm so stark Stress in unserem Körper ausgelöst hat, dass man zum Beispiel die ganzen Verdauungsenzyme, Magensäure etc. weniger produzieren kann, wenn man vor dem Fernseher isst. Und da finde ich es so, so wichtig, nochmal zu betonen, bitte setzt euch echt an den Tisch und esst einfach da, wenn ihr eh schon Verdauungsbeschwerden habt, weil der Körper unter einen enormen Stress gerät, wenn man zum Beispiel die ganze Zeit in diesem Stressmodus bleibt, also in diesem Fight and Flight, weil wir da einfach nicht verdauen können.
Das ist auf jeden Fall nochmal sehr, sehr, wahrscheinlich viele denken sich jetzt, oh Mann, ey, und ich snack so gern, ey, am Wochenende vorm Fernseher. das ist, finde ich, auch wahnsinnig
spannend. Kann man ja auch machen, aber ja. Wenn man schon...
Ja, es ist halt interessant, weil es dann doch eben auf körperlicher Ebene stattfindet, also quasi diese Verknüpfung dann doch, wenn man sagt ja immer, naja, Stress, Psyche und viele können sich nicht ausmalen, wie sozusagen diese körperliche Verbindung stattfindet, aber sie ist ja sozusagen wirklich, das sind ja Hard Facts, muss man ja mal so sagen, und ich glaube, mit diesen schließen wir dann auch so ein bisschen unsere Podcast-Folge ab, weil wir haben nämlich auch schon lange gequatscht und ich fand, da waren ganz tolle Sachen dabei, viele Dinge, die man, glaube ich, die wir noch vertiefen sollten in Zukunft, denn das ist ein so komplexes Thema. Ich glaube, da kann man ins Endlose weitersprechen und ich glaube, wir haben es ja auch schon genannt, die Studienlage ist da auch noch so babyfrisch, dass man da, glaube ich, auch nochmal immer wieder Neuigkeiten rausbringen kann und die Leute informieren kann und deswegen auch das Appell an euch, lest euch halt einfach ein. Das kann wirklich wahnsinnig viel Spaß machen. Und wenn man dann merkt, dass es dem Körper gut tut, und das merkt man leider nicht am ersten Tag, vielleicht nicht am zweiten, auch nicht am dritten, aber irgendwann merkt man es, dann ist man wirklich happy, dass man das herausgefunden hat, weil es einfach einen am Lebensqualität schenkt. Und jetzt gebe ich dir die Abschlussworte und bedanke mich für deine Expertise, liebe Luisa.
Ja, vielen Dank dir auch. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und was ich euch noch mitgeben kann, wenn ihr an Verdauungsbeschwerden leidet, dann bringt auf jeden Fall Geduld mit. Es brauchte eine Zeit lang, bis die entstanden sind. Und es wird wahrscheinlich auch eine kleine Zeit lang brauchen, bis ihr die wieder loswerdet. Und gebt nicht auf bei der Therapeuten- und Therapeutinnen-Suche. Es gibt immer mehr Menschen, die sich damit gut beschäftigen. Und da wird man immer, immer besser behandelt mittlerweile.
Und man kann dir eben auch unter Dr. Med Lotte, oder? Vielleicht änderst du deinen Namen bald. Wir wissen es nicht. Wir werden es aber definitiv in den Shownotes markieren, damit man dir nämlich folgen kann und sich ein paar Alltagstipps holen kann, so, ich sage jetzt mal, snackable edutainment.
Oh yes, sehr gerne.